und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eDogs, dein Hunde-Podcast. Mein Name ist Julia und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Ich glaube, es wird ja doch sehr emotional. Es geht um die Geschichte von Jan und Batya und zu dieser Geschichte gibt es eben auch schon eine Verfilmung, ein Kurzfilm, den ich mir selber auch angesehen habe und ja doch selber sehr ergriffen war über die Geschichte und wie viel Hoffnung da auch hintersteht. Aber erstmal, bevor wir mit dem Thema richtig starten, hallo Jan, herzlich willkommen. Schön, dass du heute hier bist. Stell dich doch gerne einmal vor.
Ja, hallo, ich bin Jan, ich bin Journalist und Filmemacher und habe eigentlich niemals gedacht, einen Film über mich selbst machen zu müssen, zu wollen. Und dazu kam es dann. Ich lebe in Köln, arbeite für den WDR, die ARD meistens und ja, jetzt habe ich die Geschichte meines Hundes erzählt. Darüber sprechen wir, glaube ich, gleich.
Genau. Stell doch Batya gerne auch einmal vor.
Ja, Batya ist ein Australian Retriever Mischling, Australian Shepherd Retriever Mischling. Sie ist jetzt 5,5 Jahre alt. Sie ist so mittelgroß, hat längere Haare, längeres Fell, samt weich, ist ein sehr freundlicher Hund, rennt zu jedem hin, kennt keinerlei Aggression. Also sie weiß nicht, wie man andere Hunde wegbellt oder zu irgendeinem Menschen, groß oder klein, irgendwie aggressiv wäre. Sie ist immer gut gelaunt eigentlich, wenn sie keine Schmerzen hat. Und das hatte sie leider in den letzten Jahren viel, weil sie hatte eben einen schweren Unfall.
Ja, bevor wir direkt auf den Unfall zu sprechen kommen, wie sah euer Leben davor aus? Also du bist ja beruflich auch viel unterwegs, da muss ein Hund ja dann auch reinpassen.
Ja, Batya ist in Corona-Zeiten geboren, klassischer Corona-Hund, da gibt es glaube ich einige davon. Ich habe damals überlegt, ich habe gedacht, das wäre eine gute Zeit, um diesen Wunsch auch zu erfüllen, einen Hund zu haben, habe mir dann lange überlegt, was für einen Hund ich gerne hätte. Ich wollte gerne einen Mischling haben auch ein bisschen, wie sie aussieht, aber vor allem auch, wie das Wesen dieses Hundes sein sollte. Haben mir auch besonders freundliche Hunderassen ausgesucht und bin dann durch Suche an einen Zirkus geraten, der damals nicht auftreten konnte. Und die haben dann irgendwie ihre Hundemutter kleine Welpen werfen lassen, um die dann zu verkaufen, um davon zu überleben. Das war eine Überraschung für mich. Und ich habe Batya eben mit 7 Wochen schon bekommen. Also sie war sehr klein, eigentlich zu klein, um sie noch schon abzugeben. Aber dadurch habe ich auch das ganze Bild quasi mitbekommen. Von Anfang an diese Scheuheit und die erste Zeit mit so einem Hund ist ganz schön schwierig. Man muss dann erstmal über
das
die Zeit.
Das unterschätzt man.
Der kann jetzt nicht so richtig laufen. Ist natürlich die Stubenreinheit ist ein ganz großes Thema, ne? Bis der Hund endlich mal so stubenrein ist, dass man ihn auch irgendwo mitnehmen kann. Oder nachts, ne? Wie sie dann quasi auch mal Pipi machen kann oder so. Das ist wirklich gar nicht so einfach und ihn zu erziehen auch natürlich, ne? Wie dann mit Güte und nicht mit Strenge und manchmal wird man doch sehr ungeduldig und so. Und ja, da sind wir durchgegangen und es war mit Batya auch manchmal nicht so leicht. Wir waren dann auch in der Hundeschule und so, aber weil sie so ein bisschen stur ist auch und dann zieht sie halt sehr viel Attraktion auf sich, wenn man so durch die Stadt geht, vor allem als Welpe natürlich, dann vergisst sie auch schnell, was sie gelernt hatte. Und wir haben es dann irgendwann geschafft und dann kam der Zeitpunkt, wo sie dann auch so fast ausgewachsen war und dann auch unheimlich gerne rannte. Sie ist sehr verspielt. Sie rannte unglaublich schnell. Also ihre Lieblingsbeschäftigung war, mit anderen Hunden um die Wette zu rennen, auf der Hundewiese sich zu messen und war dann auch meistens die schnellste. Und wir haben dann auch miteinander die Fähigkeit entwickelt, dass sie neben dem Fahrrad herläuft, was für mich den positiven Effekt hatte, dass sie schneller ermüdete, weil sonst braucht sie ewig, bis sie sich ausgetobt hatte. Und sie hat dann mein Fahrrad gezogen und war also höchst glücklich und hat das auch sehr diszipliniert gemacht.
Ja, das ist dann ja auch bestimmt die Rasse. Also auch wenn es ein Mischling ist, aber da kommt dann kommt dann die Rasse dann doch durch.
Absolut. Sie ist halt diese klassische Frisbee-Schnapphund. Ne? Sie konnte auch hoch springen und hat Bälle geschnappt und wie so, das war also die größte Freude. Und es ist immer noch mit Stöcken und Bällen spielen, ist immer noch für sie das Beste, wenn es halt dann geht. Ne? Manchmal geht's und manchmal geht's nicht.
Ja. Ja, es ging ja jetzt eine ganze Zeit leider nicht. Wir haben gerade schon vorher ein bisschen darüber gesprochen, wie lange es jetzt überhaupt war. 3,5 Jahre. Aber wir fangen einfach mal von vorne an. Wie kam es zu diesem Unfall und ja, wie war so der Tag, als das passiert ist?
Ja, wir waren am Rhein. Da gibt es so Stufen, wo man sich hinsetzen kann. Und Batja war sehr unruhig an der Leine und so. Und wir sind auch mit dem Fahrrad dorthin gefahren und dann saßen wir ein bisschen in der Sonne. Aber ja, so unruhig wie sie war, war da nicht so richtig lang Aufenthalt möglich. Und dann sind wir diese Rheintreppen hochgegangen zur Hohenzollernbrücke. Das ist die Brücke, mit der die Bahnen über den Rhein fahren. Ist eigentlich nur ein Fußgängerweg, kein Auto, keine Autostraße oben eben. Und die Bahnen, die sind ganz gut abgezäunt. Und so auf halber Höhe ist so ein grüne Ecke oder so eine Grünfläche. Und Batja musste eben Pipi und dann habe ich sie von der Leine genommen, weil eben auch keine Gefahr drohte. Und danach ist sie dann so die Treppen hochgelaufen und dann kam so ein Mäuerchen. Das Mäuerchen ist von der einen Seite vielleicht so 60 Zentimeter hoch. Und plötzlich ist sie auf das Mäuerchen draufgesprungen und dahinter ging es aber über 10 Meter runter und da war dann der Asphalt und Bürgersteig und dann lag sie da. Das war eine Millisekunde, wo sie dann plötzlich, ich habe es fast nur im Augenwinkel gesehen, wie sie plötzlich auf diesem Mäuerchen stand und dann wohl dachte, man kann da drüber springen und dann wieder entweder das Gleichgewicht verloren hat. Ich habe sie dann einfach, plötzlich war sie weg. Und dann bin ich da hingerannt und habe sie unten liegen sehen und habe eigentlich bei der Höhe, ich habe das gar nicht für möglich gehalten und habe bei der Höhe, war eigentlich sicher, dass sie tot ist. Also das war eigentlich eine Höhe, wo man dachte, das überlebt kein Tier, das so klein ist, 10 Meter auf den Asphalt zu fallen. Das war ganz heftig. Und ich bin dann nach unten gerannt und dann lag sie da und röchelte und hatte aber, es war kein Blut zu sehen auf dem Boden oder so. Das war ganz erstaunlich. Es gab keine Wunde. Also es gab keinerlei aufgeschlagene Wunde oder so, sondern sie röchelte nur und dann habe ich halt das war neben einem Hotel, da habe ich Leute gebeten, mir ein Taxi zu rufen und bin dann mit dem Hund auf dem Schoß in dieses Taxi gestiegen und habe verzweifelt, während ich sie gehalten habe, versucht, eine Klinik zu finden, mit meinem Handy irgendwie rumzutippen. Und die erste, da ging dann niemand dran beim Notfallruf, bei der zweiten habe ich dann jemanden erreicht und die haben dann gesagt, ich soll vorbeikommen und das war dann eine Entscheidung mit vielen schwerwiegenden Konsequenzen, dass ich dann in dieser Klinik gelandet bin.
Hm. Wie war so die erste Reaktion der Ärzte? Also wahrscheinlich, wenn du so erzählst, der Hund ist 10 Meter in die Tiefe gefallen, die waren wahrscheinlich auch erstmal geschockt. Erstmal auch, dass ja keine Wunden erstmal äußerlich zu sehen waren. Wie waren so die ersten Reaktionen?
Also das war so ein bisschen seltsam. Ich bin dann in so einen Behandlungsraum gekommen und habe mich dann hingesetzt und dann kam erstmal niemand und dann kam dann doch eine Krankenschwester erst vorbei und ich wollte dann die Geschichte erzählen und dann hielt sie mir aber nur so ein Klemmbrett hin und ich sollte erstmal unterschreiben, dass ich irgendwie bereit bin, 300, 400, 500 € zu bezahlen oder so. Also es war gar nicht möglich, erstmal das loszuwerden, was ich sagen wollte. Da hat es wieder eine Weile gedauert, bis dann jemand doch kam. Und dann habe ich die Geschichte erzählt, die interessiert jetzt aber gar nicht so sehr, sondern nur, was ist jetzt mit dieser Lunge vor allem? Also da quasi dieses Röcheln führten die sofort auf die Lunge zurück. Und
das war zu dem Zeitpunkt auch immer noch, also als ihr dann da war, dass sie immer noch geröchelt
hat. Genau, ich habe eigentlich gedacht, irgendwie, das ist die Aufregung, aber hinterher stellte sich halt raus, dass die Lunge an mehreren Stellen gerissen war, Lungenrisse, und dass sie dann eben in einem Sauerstoffzelt erstmal ja, bleiben musste und man gucken musste, ob sie dann das überlebt oder nicht. Also die Überlebenschancen wegen dieser Lunge waren 50% damals. Und die Beine waren verdreht, ja, aber ich habe gedacht, gut, sie hat jetzt vielleicht Beine gebrochen, aber da haben die Ärzte gesagt, das gucken wir jetzt gar nicht an, das ist jetzt absolut zweitrangig. Es ging erstmal ums Überleben und das war dann, ja, jeden Abend hat dann die Ärztin angerufen auf mein Verlangen hin, weil ich erstmal hat sie gesagt, sie meldet sich, also es war am Mittwoch, am Sonntag wieder, und habe ich gedacht, das geht nicht, kann nicht so lange warten, das macht mich wahnsinnig. Also hat sie dann doch jeden Abend angerufen und den Zwischenstand gegeben, und tatsächlich entwickelte sich das mit der Lunge gut. Und dann hieß es halt, eigentlich habe ich erst beim Abholen an einem Montag dann erfahren, was mit den Pfoten dann los ist und was da gemacht werden soll oder auch nicht.
Und also die Beine wurden am Anfang erstmal gar nicht so richtig in den Fokus genommen, erstmal gar nicht so kontrolliert, sondern erstmal Hauptsache die Lunge heilt und alles andere ist zweitrangig.
Genau. Die Beine, also wurden auch da nicht so als so gravierend wohl angesehen. Als ich sie dann abgeholt habe, dann doch eher, weil es halt doch nicht nur Brüche waren, sondern vor allem eben die beiden Vordersehnen gerissen waren. Und da hat man schon gemerkt, Sehne, das ist doch schwieriger als jetzt einfache Brüche, die dann sehr viel einfacher zusammenwachsen können.
Und aber richtige Behandlungsmaßnahmen wurden vor Ort dann auch noch nicht durchgeführt.
Nee, die Beine wurden dann so ein bisschen zurechtgerückt und wurden dann in so sehr lange Metallschienen quasi, die man so gebogen hat, kamen die Beine rein und wurden dann umwickelt. Und das waren so Aluschienen, die waren je Bein ungefähr 30 cm hoch, und das Bein steckte da so ausgestreckt drin, die Pfote. Und damit sollte sie dann rumlaufen. Und zwar hat die Ärztin damals gesagt, die Sehnen könnten von alleine wieder zusammenwachsen. Und sie sollte jetzt quasi ein halbes Jahr tragen, diese Schienen. Und ich wusste damals nicht, dass das die größte Fehleinschätzung war, die man nur machen konnte. Ich habe da schon vertraut, und das war, glaube ich, das war der Anfang der ganzen schwierigen und auch schrecklichen Krankengeschichte, die danach kam, weil diese Aluschienen dann dafür gesorgt haben, dass die Beine überall Einschnitte hatten, dass es also quasi geschwollen war, blutig war, dass es irgendwie das es dann wieder gejuckt hat. Batja wollte dann immer lecken, man musste sie vom Lecken abhalten, weil die Zunge oder die Spucke eben hochinfektiös ist, und dann eben wieder Infektionen kamen, darauf kamen dann wieder Antibiotika. Also es war furchtbar, und ich habe mich auch immer gewundert, dass das jetzt quasi das Nonplusultra sein soll, so Metallschienen, die dann da so einschneiden, und dachte, da muss es doch irgendwie sanftere Möglichkeiten geben. Also es war eigentlich eine reine Folter, muss man sagen. Und wenn ich auch später bei Operationen dann gesehen habe, wie man Beine auch quasi in Verbände und Gipsverbände verpacken kann, dass sie auch ne, quasi gesichert sind, muss man nicht so quasi mit dem Hund umgehen.
Ja, und dann letztendlich, als die Schienen, also als dann ja der Hoffnungsschimmer kam und die Schienen abkamen und man dachte, jetzt ist es geschafft, dann kam ja sozusagen ja
Ja.
der Schock, dass es jetzt doch noch lange nicht vorbei ist.
Dann kam der Schock, dass sich überhaupt nichts getan hat, dass nichts zusammengewachsen ist. Später habe ich von anderen Ärzten auch gehört, das geht gar nicht, ne? Man kann also Sehnen können nicht, wenn sie an beiden Beinen gerissen sind, wie durch einfach still, sie quasi, ja, so eben still zu stellen oder so ruhig zu stellen. Dadurch können die Sehnen nicht zusammenwachsen, weil ja immer beide Beine eine Belastung haben beim Gehen, ne? Bei einem geht es vielleicht, wenn man das eine entlasten kann, bei beiden geht es auf keinen Fall. Und man macht das eigentlich wohl heutzutage auch nicht mehr. Aber es kam eben die Nachricht, dass das nicht zusammengewachsen wäre und jetzt quasi Implantate eingesetzt werden müssten in beiden Beinen, also so Metallschienen, die dann in die Knochen geschraubt werden, verschraubt werden mit Schrauben, und die sind so 20 cm lang und soll das Karpalgelenk quasi stützen. Das ist dieses Gelenk unten, wie bei uns bei der Hand. Und dadurch, statt Sehnen dann die Aufgabe übernehmen zu lassen, wird dann das Gelenk quasi versteift. Das soll durch diese Ruhigstellung der Schienen auf Dauer versteift werden, also verknöchern, damit es eine Stabilität im Bein gibt. Und man braucht das nicht unbedingt, sondern wenn das in der richtigen Position sitzt, dann kann man auch damit, kann ein Hund damit sehr gut laufen. Aber es muss halt versteifen, und dafür brauchte man eben diese Metallschienen. Und dann hieß es ja, jetzt werden die eingesetzt, der Reihe nach. Und dann ein halbes Jahr später können die entweder raus oder sie bleiben für immer drin. Und der Hund wird nicht mehr ganz so laufen wie früher, aber doch sehr ähnlich. Das war damals die Aussage. Auch das kam anders.
Ja, wie war denn, also ja, also erstmal deine erste Reaktion, als du dann erfahren hast, dass es dann doch viel länger dauert und ja, wie viele OPs hatte der Hund dann letztendlich hinter sich?
Also die erste Reaktion war natürlich erstmal ein Schock, aber dann habe ich gedacht, okay, dann irgendwann ist dann doch vorbei, ne? Das wie viele OPs war damals ja gar nicht abzusehen, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass es jetzt mit den beiden Operationen dann getan sein würde. Auch finanziell, ne, war das eine unheimliche Belastung. Also es war halt schon von der Anfangsgeschichte im Krankenhaus mit dem Sauerstoffzelt, das ging eigentlich noch, aber dann kamen immer mehr diese Verbände dazu, diese Medikamente. Antibiotika, Röntgenaufnahmen noch und nöcher, ne, dann zwei Operationen und dann ist man schnell bei einem Kleinwagen, ne? Dann waren es plötzlich fast 10.000 Euro und dann fing der absolute Horror an. Denn dann kam plötzlich, erst ging es ganz gut, also die erste OP war im September und dann nochmal im Oktober, Oktober und dann im Januar, Februar schien es ganz gut zu gehen und habe ich schon gedacht, okay, das ist jetzt bald vorbei. Das war im Jahr 2023 und plötzlich sah man so eine kleine Wunde an einem Bein. Und ich habe gedacht, was ist denn das für eine Wunde? Und dann schloss die Wunde sich nicht, sodass dann wieder Verbände nötig waren. Dann gab es da eitrige Entzündungen. Und irgendwann hat man dann aber auch erst auf unser Drängen bei dieser Klinik dann eben eine bakterielle Untersuchung gemacht, bei der dann rauskam, dass dann multiresistente Keime eingetragen worden sind bei der OP, dass also quasi diese Keime dafür sorgen, dass Wunden nicht mehr sich richtig schließen. Und dann begann eigentlich der Wettlauf mit der Zeit, weil dann klar war, entweder versteift jetzt das Gelenk rechtzeitig, oder die Keime treiben so sehr ihr Unwesen, weil die Keime sich auch sehr gerne um diese Schienen, um diese Metallschienen, um die Implantate rum ansammeln. Das ist ein wunderbarer Ort für Keime, sich aufzuhalten. Das ist ein Fremdkörper, ne, ein Bein. Und da entwickeln die sich dann richtig gut, ne? Also quasi, dann gab es diesen Wettlauf mit der Zeit. Und ich habe eigentlich gedacht, weil es so gut lief, dass man dann vielleicht die Implantate irgendwann doch rausnehmen kann und dann das geschafft ist, weil die Wunden sich halt nicht schlossen. Und dann im Sommer dieses Jahres 2023 plötzlich explodierten diese Wunden richtig. Das wurde richtig groß, das waren Eiterblasen, daumengroß und denn die gingen dann immer auf und Batja hatte richtige Blutspuren dann durch die Wohnung getragen und so. Und ich war gerade bei meiner Familie im Süden und bin dann schnell zu einer Ärztin hin, weil sie dann auch aufgehört hat zu fressen und gar nicht mehr gelaufen ist. Das war also höchst schmerzhaft. Und dann hat die Ärztin Röntgenaufnahmen gemacht und hat also was festgestellt, von dem mir alle Ärzte bisher sagten, das haben sie noch nie erlebt. Das ist quasi was eigentlich weder sein darf noch sein kann, nämlich beide Implantate in beiden Beinen waren gebrochen. Das heißt, die Implantate hielten überhaupt nichts mehr. Die waren in den Beinen drin, verursachten dann eben immer diese Keime auch mit oder dass die Keime sich weiter verbreiteten, hatten aber keinerlei Funktion mehr. Im Gegenteil, durch dieses Brechen sind dann auch die Schraubenlöcher immer weiter ausgeleiert und haben also quasi in dem Knochen größere Löcher dann auch hinterlassen. Also war klar, die müssen schnell raus, ne? Und auch um diese Keime da zu beseitigen, die dann tief im Knochen saßen. Und dann bin ich in eine Spezialklinik in München und dort hat man halt dann erst das erste Bein, dann das zweite Bein operiert. Das war sehr teuer dort. Also es ging wieder quasi in diese... Eigentlich habe ich gedacht, Na, ich habe eigentlich nur reagiert in der Zeit. Das war eigentlich das war der Moment, wo ich später manchmal gedacht habe, war das richtig, ne, dann noch so weit zu gehen. Weil das war so der Moment, jetzt neue Implantate, das heißt, es müssen neue Löcher in die Knochen gebohrt werden. Knochen von Hunden sind so fragil von Vorderbeinen. Ne? Und dann quasi kann man sich vorstellen, da sind schon überall Löcher von den alten Schrauben drin, von den Implantaten. Jetzt müssen neue Löcher gebohrt werden an anderen Stellen, um die neuen Implantate einzusetzen, während die alten noch da sind. Und der Knochen darf auf keinen Fall brechen, weil das ist quasi dann, das war's. Ne? Da hat auch die Klinik, die Ärztin dort hat dann gesagt, das ist jetzt die letzte Chance. Also quasi, man kann kein weiteres Implantat mehr setzen. Entweder das hält jetzt oder es hält nicht. Ob die ersten Implantate wegen Materialermüdung oder fehlerhaften Materials oder gebrochen sind oder weil die Implantate zu dünn waren, das werde ich nie erfahren. Ich weiß es einfach nicht. Ne? Aber das war dann halt ein Riesenschock und alles, was danach kam, auch. Ne? Wir sind dann immer wieder nach München gefahren zur Operation, also von Köln aus nach München. Und haben dann musste ich sie morgens immer da nüchtern abgeben und sie wurde dann direkt in den OP gefahren. Und irgendwann abends habe ich dann einen vollkommen sedierten Hund zurückbekommen oder so halb schläfrig sediert. Und man wusste dann immer nicht, was passieren würde. Ja, so wurden dann quasi erst die alten Implantate rausgenommen und dann wieder die neuen eingesetzt. Das waren dann insgesamt nochmal drei Operationen, also dann waren wir bei fünf. Und die schlimmen Nachrichten waren eigentlich, dass dann nach der letzten Operation, das war im Dezember 2023, ich dann wieder erfahren habe, dass wieder Keime im Bein drin sind, auch neuer, und das quasi fast bei jeder Operation. Entweder die Keime nicht beseitigt wurden, die vorher drin waren, genug, oder eben auch neue eingetragen worden sind. Jedenfalls gab es immer multiresistente Keime. Und dann ging quasi der Wettlauf mit der Zeit ein Jahr verzögert wieder los. Wir waren also quasi in der gleichen Situation wie im Jahr zuvor, gerade nach den OPs. Und dann ja, standen wir da wieder. Und ich war um die 25.000 Euro etwa leichter und das habe ich auch nur geschafft durch einen Kredit, den ich auf meine Wohnung aufgenommen habe zusätzlich, neben den, die noch liefen, und muss auch sagen, das hat mein Leben wahnsinnig beeinträchtigt. Ich hatte konnte keinen Urlaub mehr machen. Ich habe irgendwie halt geguckt, dass ich irgendwie über die Runden komme, aber das war echt kein. Es war aus vielerlei Hinsicht, Batja ging es schlecht. Sie hat irgendwie viel Schmerzen gehabt. Manchmal konnte sie überhaupt nicht mehr laufen. Dann habe ich sie zum Gassigehen rausgetragen und auch dahin, wo sie dann Gassi ging, weil sie haben Hunde ihren eigenen Platz. Ne? Und wenn man so einen Hund die ganze Zeit anguckt und versucht, im Gesicht zu lesen, ob er jetzt Schmerzen hat oder nicht, ne? Man kommt dann selber gar nicht mehr zur Ruhe. Verbunden mit diesem schlechten Gewissen. Ne? Ich habe ja als Mensch für den Hund Sorge zu tragen, aufzupassen und habe in dem entscheidenden Moment dann halt auch versagt und habe sie dann von der Leine genommen und die Gefahr nicht gesehen und sie ist dann eben tief gefallen. Das ist immer so drin, auch wenn ich weiß, ich bin nicht wirklich schuld, trotzdem gibt man sich irgendwie Schuld.
Ja, man rechnet ja auch nicht damit, aber trotzdem kann ich verstehen, dass man sich sagt, ach, hätte ich mal. Ja. Ja, und dein Sozialleben hat darunter ja auch gelitten.
Mein Sozialleben hat sehr gelitten. Ich konnte ja kaum noch Menschen sehen, es sei denn, sie kamen jetzt zu Besuch. Ne, und die dann, aber ich kann auch mir, also kann auch verstehen, dass Freunde nicht immer kommen wollen und wie geht's denn Batja und, ne, und sich mit dieser Horrorgeschichte beschäftigen. Also ja, wegzugehen oder so ging kaum. Und ich habe Gott sei Dank also meine Beziehung ist zerbrochen, das muss ich vielleicht auch noch sagen. Auch ja, mit diesem ganzen Stress, mit der ganzen Schwere, mit dieser Last, mit diesem Druck, aber auch mit finanziellem Druck, der dann eben auch kam. Das war wie so eine Mischung aus Schwere, die dann quasi über dem Haushalt hing. Und habe aber trotzdem, Gott sei Dank, eben schon vor Batjas Unfall, also als sie so 1,5 Jahre alt war, hat eine Freundin von mir gesagt, ach, bring doch mal die Batja vorbei am Wochenende, wir können ja mal ein Wochenende auf sie aufpassen. Ich habe 2 Kinder. Mein Mann will eigentlich nicht einen eigenen Hund, aber wenn sie ab und zu bei uns ist, dann gerne, ne? Und dann hat sich das so etabliert. Diese Familie hat also Batja immer wieder genommen, auch wenn ich dann mal im Urlaub war vor dem Unfall. Und sie sind eben auch den Weg mitgegangen nach dem Unfall. Sie haben sie dann auch immer wieder genommen. Nicht, wenn es ihr ganz schlecht ging, weil dann wollte ich sie nicht abgeben. Das wollte ich niemandem zumuten, weil ich halt auch jeden zweiten Tag die Verbände wechseln musste, dann über Monate hinweg und so. Und das ist sehr aufwendig. Und man muss dann wegen der Medikamente der vielen, musste ich oft Schonkost kochen und so. Das ist ein richtiger Job, ne? Also, das kann man niemandem zumuten, aber dann doch immer mehr. Und als wir jetzt quasi in Ende 2023, als dann diese neuen Keime eingetragen wurden, habe ich gemerkt, ich kann so nicht mehr weitermachen. Ich habe also, was auch immer passiert, ich kann Batja, ich möchte gerne dazu beitragen, dass sie richtig gesund wieder wird, aber ich kann sie nicht mehr bei mir alleine haben. So, das habe ich einfach auch aus deswegen nicht geschafft, weil ich immer im Unterbewusstsein, diese Bilder haben mich so verfolgt. Ich habe sie immer voll Sorge angeguckt. Also ich war nie so richtig
Ja.
ruhig mehr. Und die Beeinträchtigung für mein Leben war auch zu groß. Und ich habe gedacht, ich liebe diesen Hund über alles, aber es ist trotzdem auch ein Hund und ich muss irgendwie noch ein Leben haben. Und dann war halt klar, es gab ein paar Leute, die gesagt haben, sie würden gern Batja übernehmen. Also ich würde sie jetzt nicht einfach, ne, wie dem Schicksal überlassen, sondern zum Glück hat eben Annette und die Familie dann auch gesagt, sie würden sie gerne nehmen. Und
Ja.
das war für
Ja.
uns, ich weiß, das war für sie auch schwer, weil sie ja keinen gesunden, sondern eben auch einen kranken Hund übernommen haben, mit ungewisser Perspektive. Aber sie mochten sie halt auch so gerne. Und mir war sofort klar, dort auf dem Land, auf dem Bauernhof, die lebten auf dem Bauernhof, die haben einen großen Garten, die leben mitten, also quasi umzingelt von Feldern und Wäldern und Wiesen und so. Das ist für sie, ist das ein Traum, ne? Das ist wie, und dann sind 2 Kinder da, die mit ihr spielen und sowieso. Da sind Hühner zum Jagen. Das ist wie, also wirklich wunderbar. Und dann haben wir das so verabredet und ja. Und seitdem ist sie dann mehr dort oder fast lebt eben dort und ist dann ab und zu bei mir. Aber jetzt in letzter Zeit haben wir wieder mehr Kontakt, weil eben seit Juni, würde ich sagen, diese Wunden zurückkamen, weil die Keime jetzt wieder richtig ihr Unwesen trieben und dann dafür gesorgt haben, dass richtig das Fleisch von Batjas Knochen und Pfoten sich so zurückgebildet hat, dass quasi das Implantat sichtbar wurde. Auf 4 Zentimeter Länge guckte dann das blanke Metall raus, ne? Und es war klar, sie kann jetzt nur noch mit Verbänden laufen, die auch wieder alle 2 Tage gewechselt werden müssen. Und wir müssen jetzt, also auch Annette hat gesagt, wir müssen jetzt was tun, ne? Der Arzt in Köln, wo Annette dann hingegangen ist, hat dann dazu geraten, alle Implantate rauszunehmen. Die Ärztin in München hat gesagt, nach den letzten Röntgenbildern im April kann man das nicht verantworten, weil dann würden die Knochen brechen. Die Knochen haben sich nicht so weiterentwickelt, wie wir das uns gehofft haben. Und wir haben dann aber gesagt, das sind jetzt unterschiedliche Meinungen, aber man muss ja irgendwie auch weitermachen. Wir können das jetzt nicht in Etappen noch sechste, siebte, achte Operation. Das schaffen wir gar nicht. Und dann hat sich was ganz Tolles ergeben, dass wir dann eben neue Röntgenbilder gemacht haben und beide Ärzte sind eigentlich aus allen Wolken gefallen, weil plötzlich dieser Knochen zu wachsen angefangen hat, irgendwann zwischen April und jetzt. Und alle dann gesagt haben, das wäre so viel besser, als sie gedacht hätten. Und man kann jetzt die Implantate rausnehmen. Es gibt noch ein Restrisiko, dass die Knochen es nicht halten, aber wenn nicht jetzt, wann dann? Und Die mussten dann auch raus, weil sie eben auch wieder locker waren. Die Schrauben waren alle locker, die Wunden, die Löcher wurden größer. Die haben auch nichts mehr gehalten, ne? Und da waren die Keime so stark drin vertreten, dass es halt, ja, dass es auch Zeit wurde. Das war jetzt vor 2,5 Wochen. Annette hat dann einen Spendenaufruf auch gestartet, was ganz toll war, dass wir fast die Operationskosten damit abgedeckt hatten. Also jetzt nicht die
Ja,
Wund- und
toll.
Versorgungskosten, aber das hat uns schon sehr geholfen. Und ja, das entwickelt sich zurzeit super. Also am Freitag werden, jetzt kommenden Freitag, werden die Fäden gezogen. Am selben Tag kommt sie dann auch zu mir für ein paar Tage und dann werde ich die Verbandswechsel für die nächsten Tage dann übernehmen. Und wir sind gerade echt guter Dinge. Das hätte ich nie gedacht, dass wir mal an den Punkt kommen. Jetzt habe ich die ganze Geschichte durcherzählt, aber du kannst bestimmt auch noch, hast bestimmt noch einige Fragen für zwischendurch. Ja.
Ja, also erstmal hoffe ich natürlich toi toi toi, dass es jetzt auch so bleibt, dass jetzt keine unerwarteten Zwischenfälle mehr kommen und diese Krankengeschichte jetzt endlich abgeschlossen ist. Sind denn, also die Keime werden jetzt wohl auch keine Probleme mehr machen, oder?
Also normalerweise kann man eben Keime bei solchen Operationen rauswaschen. Und wie das sollte eigentlich immer schon der Fall gewesen sein, hat aber bisher noch nie richtig geklappt. Aber dass sich jetzt die Wunden so gut schließen und jetzt die Fäden gezogen werden können und es keinerlei, keinerlei Zweifel, also im Moment keinerlei Zeichen gibt, dass die Wunden eben doch aufbleiben oder infektiös sind oder so, das ist eigentlich ein sehr gutes Zeichen. Also da könnte es tatsächlich sein, dass die Keime raus sind und sie haben, auch wenn da noch ein Keim drin ist, wird er sich nicht mehr so entwickeln wie vorher. Damit kann man auch leben. Das ist nicht was den Hund so sehr belastet. Und Batja kann auch gut laufen. Sie hat es wie am Tag der Operation noch gezeigt, da ist sie rumgesprungen, wie ich sie seit 3,5 Jahren nicht mehr hab rumspringen sehen. Jetzt liegt sie halt da und hat zwei verbundene Beine und guckt dann immer so an und man denkt, wie der Hund denkt jetzt, was habt ihr jetzt mit mir gemacht? Ich bin doch gerade noch rumgesprungen und guckt so ein bisschen vorwurfsvoll und versucht zu verstehen, was da gerade passiert. Aber ja, vielleicht in einem halben Jahr ist es dann irgendwie gut. Ne? Jetzt muss man halt, wir müssen jetzt dann zum dritten Mal laufen lernen sozusagen. Ne? Das ist halt auch so eine Sache. Die Muskeln entwickeln sich immer zurück dann in dieser langen Stillzeit, ne, wo sie dann quasi nur rumstarkst oder so. Und dann muss man wieder mit Physiotherapie oder halt selber mit Übungen, mit Massagen, mit irgendwie, muss sie langsam wieder anfangen zu laufen, bis sie dann wieder diese Motorik hat. Ne. Das dauert dann immer Monate und bisher wurden wir immer zurückgeworfen und enttäuscht, aber vielleicht geht es diesmal gut. Sie ist ein
Ja,
ganz bezaubernder
hoffentlich.
Hund. Ich wünschte, ihr könntet sie sehen. Sie ist wirklich ein toller. Ja.
Ja, wir können doch gerne mal bei uns ein Video teilen, dann können das auch alle sehen, beziehungsweise wir teilen auch gerne in den Shownotes unter dieser Podcast-Aufnahme den Film. Da könnt ihr Batja am Ende auf jeden Fall auch nochmal rumspringen sehen. Ich finde es ja auf jeden Fall total stark und beeindruckend, wie du dran geblieben bist. Also, dass du nicht aufgegeben hast, dass du ja eigentlich den Hund immer an erste Stelle gestellt hast und er selber ja auch total gelitten hast in dieser Zeit. Das ja, finde ich schon Hut ab.
Ja, man rutscht da irgendwie rein, ne? Sie ist ja auch, ne? Ich bin der Mensch an ihrer
Es ist ja auch
Seite und
Familie.
es ist Familie. Sie hat mir auch viel Freude geschenkt und ich bin halt auch für sie verantwortlich und muss dann auch verantwortlich handeln. Aber man macht sich nicht klar, was das bedeutet, ne? Und man macht sich auch nicht den Moment klar, wo es plötzlich die Lehrerin, die Trainerin in der Hundeschule hat immer gesagt: Leben Sie nicht das Leben Ihres Hundes, der Hund soll Ihr Leben mitleben. Ne? Das war Ihr oberstes Gebot sozusagen und man merkt das nicht, den Moment, wo sich das umkehrt. Man merkt nicht, wo man plötzlich dabei ist, das Leben des Hundes zu leben und nur noch darauf zu achten, wie geht's dem Hund gerade. Man merkt irgendwann, dass einem selbst was fehlt, dass man irgendwie nicht mehr richtig glücklich wird. Ne? Und dann denkt man, das kann man für eine Weile. Das finde ich, kann man immer für eine Weile. Ne? Es gibt ja auch sonst Krankheiten und so. Nur,
ja, und es war ja auch eine besondere Situation.
Ja, es wurde halt nur länger und länger und länger. Und immer wieder, jede Hoffnung wurde immer wieder durch eine Enttäuschung konterkariert und zerstört. Und das war lange schwierig. Ne? Man hat sich dann kaum noch getraut, positiv da dran zu gehen und Hoffnung aufzubauen, weil dann eben man zurückgeworfen ist. Und es gab halt auch viele, viele Fehler, die von ärztlicher Seite gemacht worden sind. Also es wurden teilweise, ich hatte Orthesen gekauft, das sind so Gehstützen, die gepolstert sind, damit diese Aluschienen eben nicht so einschneiden, damals im ersten Sommer. Die wurden dann zum Beispiel nach der ersten Operation vertauscht in der Klinik und dann hat das wieder neue Wunden ausgelöst. Es wurden falsche Medikamente gegeben, es wurden eben Untersuchungen nicht gemacht und so weiter. Es war vieles, was nicht gut gelaufen ist. Und das macht dann zusätzlich auch noch wütend natürlich, ne? Weil alles hat immer große Auswirkungen. Das denken dann Ärzte vielleicht oft nicht.
Ja, vor allem, wenn sich das dann so häuft, das ist schon...
Ja, aber es scheint gut gegangen zu sein und das bestätigt einen sehr darin, dass es auch wirklich, ja, richtig war, ne? Dass mich das jetzt so besonders glücklich machen darf, ist ja auch ein schönes Geschenk, ne? Dann zu wissen, ja, man hat es dann doch irgendwie richtig gemacht.
Mhm. Ja. Du hast gesagt, du hast Batya ja auch zwischendurch oft in die Augen geguckt. Hattest du mal irgendwie zwischendurch das Gefühl, der Hund will aufgeben oder war das gar nicht der Fall?
Niemals. Das ist ganz erstaunlich. Auch die Ärzte, also das haben wirklich verschiedene Ärzte gesagt und vor allem auch die, denen ich am meisten vertraue, haben gesagt, 95-99% der Hunde würden das nicht mitmachen. Mit denen könnte man sowas nicht machen. Die haben nicht diese Gemütsverfassung und Stabilität, die Batya hatte, diese positive Art eben immer alles freudig und positiv zu nehmen. Die würden dann tatsächlich auch psychisch unter der ganzen Situation so leiden, dass man sie einschläfern muss. Und bei Batya haben immer alle gesagt, sie ist außergewöhnlich und mit ihr würden sie das auch weiter machen. Und sie hat selbst in dem Moment nach dem Unfall, als ihre Beine völlig verkrüppelt und schief und sowieso war und sie geröchelt hat wie noch was, als die Krankenschwester mit dem Klemmbrett reinkam, hat Batya mit dem Schwanz gewedelt, um sie zu begrüßen.
Oh Gott.
Und das ist irgendwie, das sagt so viel. So ist halt dieser Hund. Und sie war immer positiv mit Schmerzen. So, sie hat sich immer gefreut, jeden Arzt, jede Schwester zu sehen, nur weil wieder jemand da war, der sie vielleicht streicheln kann oder so. Nein, sie hat, natürlich lag sie manchmal da, ne, wie, aber, und hat mich angeguckt und fragend und so, aber vielleicht auch mit mir dann speziell nochmal. Bei Fremden ist sie immer mehr erfreut noch, weil sie sich wieder neue Liebe holen kann. Und bei mir lässt sie vielleicht die Wahrheit leichter raus. Dann hat man manchmal das Gefühl gehabt, jetzt geht sie richtig schlecht. Ne? Wie auch wenn sie dann quasi gar nicht laufen konnte oder nicht fressen wollte und konnte. Aber das dauerte wirklich nicht lang immer. Das waren kurze Phasen und ansonsten, nee, ich habe nicht gedacht, dass sie aufgeben will. Niemals.
Ja, das ist toll. Wenn man das auch so merkt, dass der Hund weitermachen will, wenn man sich selber dann so unsicher ist und ja, sich immer fragt, ja, wie weit soll man noch gehen, aber man merkt, der Hund möchte, das ist schon, ja, schon wirklich viel wert.
Absolut, ja, absolut. Das war auch, Annette hat das auch immer gesagt, ne, das ist so ein Geschenk und wir haben beide immer drauf geachtet, wie es ihr geht und Annette hat auch immer gesagt, sie kann sich nicht vorstellen, dass wir irgendwie jetzt diese Reise von Batya beenden, weil dann sowas Gutes aus der Welt verschwinden würde. Und das macht es wirklich dann auch sehr schwer, wenn sie jetzt ein fieser, bissiger Hund wäre. Ne? Weiß ich nicht, ob ich das alles so mitgemacht hätte. Aber so mit ihrem so furchtbar freundlich sonnigen Gemüt, es fällt schwer, eine Entscheidung zu treffen, die dann...
Ja.
Es gab einen Arzt, einen vor allem, der gesagt hat, das wäre Tierquälerei, was wir da betreiben. Das war ganz bitter. Das war einmal auf dem Weg, da musste ich einmal auf zu diesem Arzt hin, weil kein anderer Zeit hatte, und der hat sich das angeguckt und hat gedacht, so was Schlimmes hat er noch nie gesehen. Das war kurz nach der zweiten, also nach der insgesamt, Gott, vierten OP, wo wieder Keime da waren und wo die Wunden sich nicht schlossen und wo die Fäden nicht gezogen werden konnten, weil die Wunden sich nicht schlossen und so weiter. Und da hat er gesagt, also das findet er schrecklich, ne? Und wie das, das hat mir sehr zu denken gegeben. Der hat das aber auch später zurückgenommen wieder, weil dann kurz danach hat sich dann noch, haben sich doch wieder die Wunden geschlossen und dann ging es plötzlich doch wieder ganz gut und dann war er auch erstaunt, ne? Aber es ist halt, ja, es ist immer eine Geschichte, man weiß nicht, was passiert. Und das war auch immer das, man rutscht da so rein, ne? Wie ich hätte mir die normalerweise, wenn ich jetzt gewusst hätte, diese Strecke liegt vor mir und diese Kosten und dieser Einschnitt im Leben, aber das wusste ich ja nicht. Und das weiß man eigentlich nie im Leben, ne? Und man weiß nie, was kommt. Man weiß nie, wie sich was entwickelt, sondern man reagiert immer auf den Moment, der gerade da ist. Und man macht jetzt nicht Schluss wegen einer Röntgenaufnahme, die gerade ansteht, oder wegen eines neuen Medikaments oder so, wenn man schon so weit gegangen ist. Wobei ich nicht sagen würde, man sollte das immer weiter treiben, sondern ich würde auch sagen, man ist auch in der Hinsicht verantwortlich. Wir sind halt Menschen und haben mit dem Tier auch die Verantwortung über Leben und Tod mitbekommen, in einer gewissen Weise. Wir haben auch die Verantwortung bekommen für das Wohl des Tieres und auch das eigene, aber auch das Wohl des Tieres, dann auch bittere Entscheidungen treffen zu müssen manchmal, auch wenn wir sie nicht treffen wollen. Aber nur sie nicht zu treffen, ist keine Entscheidung. Sondern man muss dann manchmal eben auch eine Entscheidung treffen, die nicht schön ist, aber dann eben der Verantwortung gerecht werden. Und deswegen würde ich auch jedem raten, sich das gut zu überlegen in jeder Situation, was ist das Richtige. Ich war manchmal nah dran, eine andere Entscheidung zu treffen, bin jetzt froh, dass ich es nicht musste, aber das heißt nicht, dass man davon entbunden ist, sich diese Frage zu stellen. Als ich mir diese Frage erlaubt habe, als ich mir erlaubt habe, den Moment, du darfst auch darüber nachdenken, sie vielleicht einschläfern zu lassen, ist mir ein riesengroßer Stein vom Herzen gefallen. Da habe ich irgendwann gemerkt, es gibt diese Möglichkeit, oder allein, dass es diese Möglichkeit gibt, erleichtert mich. Ich bin jetzt nicht für ewig darin gebunden, in diesem Horror. Und mit ihr und auch für sie, sondern es gibt diese Möglichkeit, so schlimm die ist, aber es ist eine andere Möglichkeit. Und das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber das hat mir Kraft gegeben, um weiterzumachen.
Ja, und man ist mit der Entscheidung ja auch nicht alleine. Und man trifft sie ja auch nicht überall, sondern man spricht mit dem Tierarzt oder mit verschiedenen Tierärzten und holt sich eine zweite Meinung ein. Solche Entscheidungen sind ja auch nicht überstürzt. Oder sollten sie zumindest nicht sein.
Die Ärzte treffen Entscheidungen sehr ungern. Das habe ich auch gemerkt. Und auch selbst Einschätzungen zu dem Krankheitsfall. Ne? Die Ärztin hat immer gesagt, fünf Tierärzte, fünf Meinungen. Ne? Was soll ich dazu sagen? Ich bin ja selber kein Experte. Das war manchmal sehr schwierig, weil ich wollte ja eine Einschätzung haben. Und was diese Entscheidung dann, diese große Entscheidung anbelangt, wenige Tierärzte würden, glaube ich, so weit gehen, diese Entscheidung zu treffen, wenn man ein Tier vor sich hat, was jetzt noch nicht so alt ist und was eigentlich lebt und auch keine lebensverkürzende Erkrankung hat, sondern eben, ne, sie hat halt das mit den Beinen, aber sie ist sonst ein gesundes Tier. So. Aber dann die Entscheidung zu treffen, na, das würden sie nicht tun. Da würden sie sagen, gucken Sie Ihr Leben an und Batjas Leben an und Sie können das alleine entscheiden. Das war jetzt nicht so, dass mir da viel Hilfe.
Ja, kommt da natürlich auch immer so ein bisschen drauf an. Das war natürlich jetzt, auch wenn man dann in der Klinik ist und immer wechselnde Tierärzte hat, dann ist es natürlich auch nochmal eine besondere Situation. Das ist ja oft so, dass man ja in seinem im Wohnort zum Tierarzt geht und der das dann auch so ein bisschen einschätzen kann, der die Tiere vielleicht auch kennt
Das
und
stimmt, ja. Ich würde auf jeden Fall jedem raten, auch wenn er in eine ähnliche Situation gerät, verschiedene Meinungen einzuholen und auch nicht sich nur auf jemanden zu verlassen. Und man wird sowieso dann irgendwann zum Experten. Ja, und das praktische Tun, ne, auch wie man Verbände anlegt. Ich habe hinterher den Ärzten gezeigt, wie sie die Verbände anlegen müssen, weil sie jetzt auch nicht, die wurden manchmal falsch rum und sowieso angelegt oder in der falschen Reihenfolge. Also das ist dann halt einfach, ist dann Training, ne? Und
Aber du hattest ja trotzdem in der Zeit auch Annette, deinen starken Anker, würde ich jetzt mal so sagen, mit der du dich viel austauschen konntest. Ja, gerade in so einer schweren Zeit sind solche Menschen.
zum Glück, ja. Wir waren auch fast immer einer Meinung, auch wie es jetzt weitergehen soll und auch sich manchmal, ja, einfach Geschichten zu erzählen oder auch manchmal gemeinsam zu lachen oder eben traurig zu sein über das, was gerade passierte oder sich auszutauschen. Das war schon toll, ne? Und wie gesagt, ich schätze das unglaublich, dass sie auch zu ihr standen, zu Batja dann, wie als dann sie diesen Unfall hatte danach und sie dann auch zu sich genommen haben. Ich habe nicht gesagt, ich muss jetzt Batja zu Annette geben oder ihr müsst sie jetzt nehmen, sondern ich habe gesagt, ich kann es nur selber nicht mehr machen und würde sie zu jemandem gerne abgeben. Es gab auch andere Familien, aber ich würde natürlich am liebsten, dass Annette sie nimmt, ne? Aber die wollten ja früher keinen Hund.
Ja, aber wenn man sich erstmal verliebt hat, dann führt doch kein Weg dran vorbei.
Na, die Kinder vor allem, ja, genau.
Ja.
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 Und dann irgendwie auch, es gab schon von Anfang an, das war noch ein Bild aus Batjas Zeiten, als sie noch gesund war, wo ich herzhaft lachen musste, als ich Batja nach einer Woche Urlaub auf dem Bauernhof abgeholt habe und dann stand die Familie, ich habe sie ja im Rückspiegel gesehen, so wie so flöten die beiden Mädchen irgendwie und Annette und ihr Mann. Und dann hat erst das erste Kind angefangen zu weinen und dann das zweite Kind, dann hat Annette geweint und dann hat irgendwie auch noch der Mann geweint, weil sie dann alle so Batja gewunken haben, weil sie jetzt eben wieder wegfährt. Und das war so herzzerreißend und süß und dieses Bild hat sich immer.
Ja. Vor allem, das ist ja irgendwie oft so, dass der Vater immer sagt so, oh nee, will ich nicht. Und letztendlich ist dann doch er derjenige, der sich dann noch am meisten in den Hund verliebt.
Ja, und sie rastet dann immer aus, wenn er kommt auch und sie abholt. Also
Ja.
hier ist war gerade auch wieder hier und ja, genau.
Ja,
Ja, das ist sehr
schön.
schön.
Planst du denn oder plant ihr eine Fortsetzung von der Dokumentation?
Ich habe jetzt Leuten neulich mal wieder, also habe ich aus Spaß zu Annette gesagt, die nächste Folge spielt dann bei euch und dann gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Ist nicht geplant, das müsste auch die Redaktion dann entscheiden. Das liegt dann auch nicht in unseren Händen. Und wir haben jetzt ja auch nicht mitgefilmt, also müssten wir da dann quasi auch dann, das haben wir zum Teil ja auch bei dem Film nachgestellt oder wie Dinge, die in der Vergangenheit lagen, wo wir jetzt nicht mit dabei waren mit der Kamera, dann auch wie quasi nacherzählt.
Stimmt, ab welchem Zeitpunkt habt ihr euch dann überhaupt entschieden, das dann zu dokumentieren?
Das war, als die Implantate gebrochen waren. Also da quasi, wo es dann richtig, richtig heftig wurde, ja, mir dann quasi auch, also ich war wirklich so vor den Kopf gestoßen und so verzweifelt. Und dann kam eigentlich, weil das irgendwie in die Redaktion gelangt ist, wo wir dann auch beide, Annette macht auch Filme, dann beide Leute kennen und dann haben die das vorgeschlagen. Die haben dann vorgeschlagen, wollt ihr das nicht verfilmen als Geschichte? Und dann, ja, haben wir darüber nachgedacht und dann relativ schnell entschieden, sodass dann glaub, schon bei der Operation danach das Kamerateam mit dabei war. Und dann haben wir ja in verschiedenen Orten eben dann gedreht. Also jetzt in der Rückschau relativ früh. Damals war es eben dann schon, ja, was war das? 1,25 Jahre nach dem Unfall, aber dann doch noch einige Krankenzeit, die dann wieder noch mit erfasst wurde, ja.
Ja, aber wie gesagt, toi, 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 hoffentlich hat es jetzt ein Ende und es bleibt alles gut und bei dir bleibt gesund.
Also so gut sah es noch nie aus und ich bin jetzt auch wirklich guter Dinge. Ja, danke schön.
Vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst und deine Geschichte mit uns geteilt hast. Wie gesagt, wir verlinken sie gerne nochmal in den Shownotes, dann kann man sich den Film gerne nochmal anschauen und vielleicht hören wir ja nochmal voneinander für ein Update.
Vielen Dank, ja, danke schön. Sehr gerne.
Tschüss.
Tschüss.